Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich heute mal wieder hier sein kann zum Predigen und Besuchen von Eltern. Genau. Ja, ist toll, was hier passiert bei euch in der Gemeinde. Ich freue mich über die Schokolade, die Gastgeschenke. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, weil ich ja das eine Mal eine Tasse von euch bekommen hatte. Die ist dummerweise kaputt gegangen. Also wenn ihr noch eine Tasse habt, dann diese schöne Auferstehungsgemeinde-Tasse. Ich habe schon gedacht, meine Eltern haben auch so eine. Ich nehme die einfach mit, und aber das geht natürlich auch nicht. Nee, aber auch die Schokolade finde ich toll. Also auch in welchem Bereich ihr euch engagiert. Ich freue mich, Jutta, über, wo bist du, Jutta? Dass die Türen da sind, dass die Betten ohne Matratze schon da sind. Wir hatten uns im April, glaube ich, ein bisschen unterhalten. Wenn ich es irgendwie einrichten kann, will ich mir das heute anschauen. Weil das so wichtig ist, dass wir als Gemeinde Dinge tun, die Hoffnung in die Welt hineinbringen. Und das war auch dort in dem Gedicht, was du vorgelesen hattest von Hüsch, war doch auch irgendwie sowas, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen oder sowas. Finde ich total klasse. Ich glaube, Gemeinde ist wirklich die Hoffnung für die Welt. Und wir können das nicht delegieren an irgendwelche anderen Vereine, an andere Einrichtungen, so gut die auch alle sind. Aber Gott hat Hoffnung für diese Welt. Und in unserem Predigttext heute geht es auch darum, dass Gott Hoffnung hat dafür, dass Dinge, die zerbrochen sind, wieder zusammengebracht werden, damit dieser Ort, und darum geht es ja, dass unser Ort und diese Welt so wird, wie Gott es sich vorgestellt hat. Letztlich das ganze Bestreben Gottes ist ja, die Welt wieder so herzustellen, wie er sich das gedacht hat am Anfang, als er die Welt geschaffen hat. Als Frieden da war zwischen den Menschen, Mann und Frau und mit der Natur und alles eigentlich im Einklang war, so hat Gott sich diese Welt vorgestellt, in Harmonie mit ihm, dass wir mit Gott per Du sein konnten, dass keine Trennung da gewesen ist. Und Gott wünscht sich, dass Gemeinde das Stück für Stück sich zurückholt, was geraubt wurde nach dem Sündenfall. Dass die Welt auseinandergebrochen ist, dass Streit hineinkam, Eifersucht hineinkam. Gott will das zurückholen, und Gemeinde ist dafür da, um das Stück für Stück zusammenzuholen und wieder zurückzuholen. Und darum geht es auch heute. Bevor ich aber den Text lese, sind nur zwei Verse, sind noch ganz einfach zu merken. Bevor ich den Text lese, ein paar Vorbemerkungen. Ich weiß nicht, wer von euch mitbekommen hatte, vor 2,5 oder 3 Monaten wurde in London ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Die 60-jährige, glaube ich, Thronbesteigung der Queen, oder 70 Jahre, ich weiß gar nicht. Also es war jedenfalls ganz, ganz lange, ist die schon auf dem Thron. Und ich hatte einen Bericht im Radio gehört darüber, was in London alles passiert ist im Vorfeld von dieser Feier. Und das war unglaublich. Da wurden ja Hunderttausende von Fahnen verteilt und Bands wurden eingeladen. Ich glaube, sogar die Rolling Stones haben gespielt, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Die sind ja jetzt selber 50 geworden jetzt, ne? Irgendwie, also alle uralt, richtig. Und ich dachte, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In London hat das jeder mitbekommen, auch wenn er mit der Queen nicht übereinstimmt, auch wenn er vielleicht diese ganze Königsgeschichte überholt findet. Das hat wirklich jeder mitbekommen, weil das in London eine ganz, ganz große Nummer gewesen ist. Und ich denke hier, als die Meisterfeier war von Dortmund, das werden auch alle in Dortmund mitbekommen haben, ob sie Fußballfans sind oder nicht. Aber man hat gewusst, okay, Dortmund ist mal wieder Meister geworden und das müssen wir feiern. Und da gab es Vorbereitungen und BVB-Fahnen wurden verteilt, weil große Ereignisse häufig irgendwelche Vorboten haben, die etwas mit der Feier zu tun haben. Diese Vorboten zeigen etwas davon, was der Person, die dort feiert oder die geehrt wird, was ihr wichtig ist. Meinetwegen bei der Queen, da wurden ganz viele England-Flaggen verteilt, weil der Queen England eben am Herzen liegt. Deswegen wurde das gemacht. Und so ein Ereignis ist in der Bibel auch beschrieben. Es gibt ein ganz großes Ereignis im jüdischen Kalender. Und dieses Ereignis, oder bevor ich das sage, vielleicht ein kleiner bisschen Hintergrundgeschichte zur jüdischen Historie. Seit 600 vor Christus war Israel ungefähr, also 587 vor Christus, war Israel kein souveräner Staat mehr. 587 vor Christus ist Jerusalem gefallen und seitdem lebten die Juden seit 600 unter Fremdherrschaft von den Babyloniern, von den Römern später, von den Griechen, von den Assyrern, aber eigentlich bis 1948 nach Christus kein souveräner Staat mehr. Seit 600 vor Christus fremdbestimmt, und die Juden hatten eigentlich durch die Propheten immer im Blick, eines Tages wird etwas kommen. Eines Tages wird was ganz Großes passieren. Da wird der Messias kommen, und alles, was wir hier jetzt so sehen, wird von einer Sekunde auf die andere anders sein. Israel wird nicht mehr fremdbestimmt sein, nicht mehr die Babylonier werden herrschen über uns oder die Assyrer oder die Griechen oder die Römer, sondern wir werden wieder ein souveräner Staat sein. Der Messias wird der König sein, nicht nur Israels, sondern sogar der ganzen Welt. Alle Völker werden Israel sehen, alle Völker werden zu Israel hinströmen und sagen, diesem König, dem ihr dient, wollen wir auch dienen, weil das so eine gute Herrschaft ist. Dieser Zeitpunkt, wo das passiert, das Kommen des Messias, hatte einen festen Begriff im jüdischen Denken, und das war der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, das war ein großer Tag, auch ein schrecklicher Tag, weil Gott mit seiner Macht und Kraft kommen würde, von einer Sekunde auf die andere, und jeder würde das mitbekommen. Ob er jetzt strenggläubiger Jude ist oder nicht, ob er überhaupt Jude ist oder nicht, das bekommt jeder mit. Der Tag des Herrn, das war nicht so etwas, wo man im Nachhinein sagt, du hast mitbekommen, gestern war der Tag des Herrn oder so, ja? Sondern das hat jeder mitbekommen oder würde jeder mitbekommen. Das war für die Juden ganz klar. Sie fieberten auf diesen Tag hin. Das größte Ereignis im jüdischen Denken. Und jetzt kommen wir zum Predigttext, denn der Text, den ich lese, aus dem Propheten Maleachi, das ist ein kleiner Prophet, ganz am Ende vom Alten Testament, die letzten beiden Verse im Alten Testament. Also ganz leicht zu merken, wenn du den Predigttext nochmal durchlesen willst, heute Nachmittag, einfach die letzten beiden Verse im Alten Testament. Das sind die letzten Verse, die überliefert sind, und dann passiert für 450 Jahre erstmal nichts. Das ist das letzte Buch, und dann geht es erst wieder weiter mit Jesus. Also 450 Jahre passiert nichts, aber diese Verse sind am Ende und sie deuten auf diesen großen Tag des Herrn hin. Auf diesen Tag, wo sich alles ändern wird, und es wird ein Zeichen geben, was diesen Tag des Herrn einläutet, ein Vorbote, der diesem großen Ereignis vorausgeht. Und jetzt kommen wir zum Text. Kapitel 3, Maleachi. Siehe, sagt Gott, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn, von dem wir eben gehört hatten, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag. Vers 24, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit ihrem Bann schlage. Ich sende euch den Propheten Elia, er wird kommen an diesem großen Tag des Herrn und er wird die Herzen der Väter wieder den Söhnen zuwenden und die Herzen der Söhne wieder den Vätern. Mich hat dieser Vers vor ungefähr 9 Monaten ganz neu inspiriert und auch fasziniert. Ich hatte ein Seminar vorbereitet für eine Männerfreizeit, sollte was machen zum Thema geistliche Vaterschaft und bin auf diesen Vers gestoßen und ich fand 2 Sachen sehr beeindruckend, die mir bis dahin noch nicht so richtig klar gewesen sind. Zum einen, wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, ich hoffe, ihr konntet mir folgen, ich habe gesagt, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, aber das, was dort vorausgeschickt wird, diese Vorbereitungen auf diese große Feier, haben etwas zu tun damit, was der Person am Herzen liegt, für die diese Feier dort gemacht wird. Wenn also Gott sagt, dieser große Tag des Herrn, der Tag, an dem sich alles ändern wird, wo ich wiederkommen werde, im Vorfeld möchte ich, dass eine Sache passiert. Eines ist mir ganz wichtig. Ich möchte, dass die Herzen der Väter und die Herzen der Söhne wieder zusammengebracht werden. Und ich mache mal ein bisschen allgemeiner. Ich möchte, dass die Generationen wieder zusammengeführt werden. Ich will nicht, dass jeder für sich immer sein Ding macht. Ich möchte, dass wieder Wertschätzung da ist füreinander, jung und alt. Ich möchte, dass ihr wieder lernt miteinander. Ich will nicht, dass ihr vielleicht konstruktiv nebeneinander herlebt. Ihr sollt miteinander. Ich will euch wieder verbinden. Das, sagt Gott, ist ihm so wichtig. dass er sagt, das soll passieren, bevor ich komme. Er hätte sich 1000 andere Dinge überlegen können, die passieren sollen, bevor er kommt. Aber er sagt, nein, das ist es, was mir am Herzen liegt. Und zwei Dinge finde ich in dieser Verheißung. Das eine ist eben, dass Gott das Zusammenleben und das Zusammensein, das Miteinanderarbeiten der Generation so wichtig ist. Das ist Gott so ein wichtiges Anliegen, dass er das eben zur Voraussetzung macht seines Kommens. Und noch ein zweites ist mir aufgefallen oder ist mir so klar geworden. Vielleicht, also manchmal denken wir ja, früher war alles besser, oder? So die gute alte Zeit, die Großfamilie und da haben sich alle gemocht und alle geliebt. Oder zur Zeit der Bibel, da muss das so gewesen sein, dass eigentlich alle immer ein Herz und eine Seele waren. Und Vater und Sohn und Enkel, Kind und so. Und alle mochten sich und liebten sich. Und erst seit so 20, 30, 40 Jahren, so in der Zeit, in der wir jetzt leben, zerfallen so die Generationen auseinander. Das denken wir ja manchmal. Wenn Gott sagt, 450 vor Christus, er will, dass die Generationen wieder zusammenkommen. Was heißt das über den Zustand der Generation zu der Zeit damals? Dass es vielleicht nicht besser war als heute. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass es damals genauso war wie heute. Es war damals nicht besser. Sonst hätte Gott nicht sagen müssen, das muss erst wieder passieren, damit dieser große Tag des Herrn kommen kann. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn wir uns die Bibel anschauen und uns mal so Beziehung von Eltern oder von Vätern und Söhnen angucken, dann merken wir sehr schnell, so doll war das eigentlich nicht, was dort beschrieben wird. Und Gott beschreibt sich selber ja, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, also auch wieder drei Generationen. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie die umgegangen sind miteinander, Abraham und Isaak und Jakob, das wünscht man sich keinem Vater und keinem Sohn, wie die umgehen miteinander, mit Lug und Betrug und allem, was dazugehört. Also so toll war das damals auch nicht. Das war immer schon ein Problem. Aber Gott sagt, ich möchte das eben wieder zusammenbringen. Und er selbst will die Initiative ergreifen dafür, dass das passiert. Warum, das habe ich mich dann als nächstes gefragt, warum liegt das Gott denn so sehr am Herzen, dass wir zusammenkommen, dass Jung und Alt und die Generation, dass wir unsere Herzen wieder verbinden miteinander. Was ist Gott so wichtig daran? Wir könnten ja auch sagen, das ist alles etwas stressig, wir machen es lieber nebeneinander und haben vielleicht weniger Probleme. Warum hat sich das Gott so ausgedacht, dass es ihm so wichtig ist? Und da habe ich ein bisschen geblättert, auch in der Bibel, im Alten Testament. Und ich kam auf zwei Dinge, warum ich glaube, dass es Gott so sehr am Herzen liegt, dass wir wieder aufeinander zugehen, auch die Generation, generationsübergreifend. Und ich möchte euch zwei Verse vorlesen, nur beispielhaft, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Zwei Verse vorlesen, jeweils aus den 5 Büchern Mose. 2. Mose 13, Vers 8. Das ist ein Bericht, 2. Mose 13, der beschreibt, wie das Passafest eingesetzt wird. Und das Passafest, das hat ja so ein paar Besonderheiten. Da wird dann Brot gegessen, was nicht schmeckt, weil das ungesäuert ist und die müssen sich komisch anziehen, als wenn sie auf eine Wanderung gehen, obwohl sie gar nicht wandern gehen. Also so ein paar Dinge, die eigentlich erklärungsbedürftig sind. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott dann in Vers 8, also wenn ihr das alles macht, wenn ihr das Passafest feiert und diese ganzen komischen Riten, das ganze komische Zeug, und wenn der Sohn dann sagt, Papa, das Essen schmeckt aber nicht, dann soll der Vater nicht sagen, sei ruhig Sohn, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, sondern, Vers 8, dann sollst du dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären, wird den Vätern gesagt, das geschieht um des Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog, und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Zeichen der Erinnerung zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Munde sei, denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. Die Aufgabe des Vaters war, dem Sohn zu erklären, warum er glaubt, und die Aufgabe des Vaters war auch, dem Sohn zu erklären, und genauso sollst du auch glauben. Auch in dir sollte dieser Glaube entfacht werden. Das war die Aufgabe des Vaters an den Sohn. Und ich sage jetzt mal die Aufgabe der älteren Generation an die jüngere Generation. Und dort, und vielleicht verstehen wir auch, warum Gott das so wichtig ist, dort, wo ein Riss durch die Generation geht, droht der Glaube kaputt zu gehen, weil er nicht weitergegeben wird. Wir sind so verschult drauf mittlerweile, dass wir sagen, komm, wir haben Bücher, wir haben CDs, wir haben Internet, wir können uns das alles irgendwo herholen, aber Gott sagt, ich will es von einer Generation an die andere weitergeben. Die ältere Generation, die etwas mit Gott erlebt hat, sie soll es weitergeben an die andere. Sie soll sich Zeit nehmen, sie soll es erklären. Sie soll es nicht anderen Leuten überlassen, das soll nicht delegiert werden. Erzählt euren Kindern, was ihr mit Gott erlebt habt und sagt, und genauso soll es bei dir auch sein. Denk auch du daran, genauso sollst du auch glauben. Ein Wort an die ältere Generation. Aber es gibt auch ein Wort an die jüngere Generation, von den Älteren zu lernen. 5. Mose 32, Vers 7. Dort wird gesagt, denkt an die Tage der Vorzeit. Gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater, er wird dir kundtun. Frag deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Es gibt nicht nur eine Aufforderung an uns Ältere oder an uns Väter oder Mütter, Glauben an die jüngere Generation weiterzugeben. Es gibt auch eine Aufforderung an uns Jüngere, denn wir alle sind ja auch Kinder oder Enkelkinder. Es gibt auch eine Aufforderung, uns an den Älteren zu wenden und zu sagen, wie hast du denn Gott erlebt? Wie war das denn bei dir? Frag deinen Vater, frag deine Ältesten, wie hat Gott bei euch gewirkt? Um Glauben zu erfragen von den Leuten, die uns vorausgegangen sind. Das ist so wichtig. Und so, wenn ich daran denke, bei uns in der Gemeinde gibt es ein ganz tolles älteres Ehepaar, Margit und Dieter Müller. Sind schon jenseits der 70, glaube ich, würde ich mal sagen, Jahre alt. Und die Margit, die ist, ich erzähle das deswegen, weil sie in unserem Jugendgottesdienst ist sie mit dabei gewesen als Teilnehmerin. Es wird immer wieder mal Werbung gemacht in unserem Jugendgottesdienst, dass auch Ältere mit dazukommen können. Sie war mit dabei. Sie kann kein Englisch oder kaum Englisch. In dem Jugendgottesdienst werden nur englische Lieder gesungen. Damals schon. Ja, stimmt, der Nick, der macht mittlerweile auch. Genau, heute ist anders. Damals wurden wirklich nur englische Lieder gesungen. Sie hat mit der Lautstärke bei uns im normalen Gottesdienst schon so ein bisschen ein Problem, weil es ihr zu laut ist. Im Jugendgottesdienst, also dagegen ist unser normaler Gottesdienst Flüsterlautstärke, ja, gegen das, was im Jugendgottesdienst ist. Sie war drin in dem Gottesdienst und sie hat an dem Sonntag danach ein Zeugnis gegeben im Gottesdienst, wie Gott ihr begegnet ist in diesem Jugendgottesdienst. Wie sie etwas von Gottes Liebe erlebt hat und davon, wie Gott ihr gesagt hat, dass sie seine geliebte Tochter ist. Und es war so bewegend, das zu hören. Wie sie einfach da gewesen ist, wie sie sich gefreut hat über das, was die Jugendlichen gemacht haben. Und jeder der Leute, die in dem Jugendgottesdienst gearbeitet haben, das hätten ihre Enkelkinder sein können. Aber sie hat sich dorthin gesetzt und hat sich von Gott beschenken lassen. Und das ist so ein tolles Bild, finde ich, wie wir miteinander Gott erleben können und miteinander Gott erleben sollen. Ich glaube, dass Gott in jede Generation etwas hineingelegt hat, wie Gott zu erleben ist. In die jüngere Generation, in die mittlere Generation, in die ältere Generation. Und irgendwie glauben wir ja doch oftmals, so wie ich es gerade erlebe, so ist es eigentlich richtig. Und wenn mal die Jüngeren ein bisschen älter werden, dann machen sie es genauso wie ich. Und jeder glaubt, so wie ich Gott jetzt erkenne, so müsste er von allen erkannt werden. Aber Gott hat sich nicht umsonst, denke ich, die Generation ausgesucht, weil jede Generation etwas von ihm widerspiegelt. Und dort, wo wir das zusammenbringen, bringen wir den Reichtum Gottes zusammen. Und ich hatte es gesagt, auch in der Bibel ist es so, dass diese Beziehungen oftmals schon zerbrochen waren zwischen den Generationen. Nicht umsonst gibt es ja ein Gebot, was extra sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und Gebote braucht man nur dann, wenn man es natürlicherweise nicht machen würde, oder? Also du sollst Eis essen, so ein Gebot gibt es nicht, weil das machen wir sowieso. Oder du sollst atmen, so ein Gebot gibt es auch nicht, weil wir das normalerweise tun. Gebote gibt es dann, wenn es eigentlich etwas schwerfällt zu tun. Und dieses vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist im Übrigen auch das einzige, was mit einer Verheißung verbunden ist, damit du lange lebst. So, Gott macht es doch besonders schmackhaft. Also das macht wirklich, gibt sogar eine Verheißung, gibt sogar noch ein Geschenk, wenn ihr das macht. Vielleicht deswegen, weil es uns nicht so leicht fällt. Weil es aber auch damals den Leuten schon nicht so leicht fiel. Und nicht erst heute. Es war damals ein Problem, aber es lag damals Gott auch schon so am Herzen, das wieder zusammenzubringen. Mein Traum ist, und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich glaube, dass Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, das glaube ich wirklich, und dass wir berufen sind, etwas in diese Welt hineinzubringen, was Gott sich eigentlich gewünscht hat, was aber auseinandergebrochen ist, wonach sich aber die Menschen eigentlich sehnen, so sollte es eigentlich sein. Es gibt einen Film von Bushido, Zeiten ändern dich. Ich weiß nicht, wer den Film von euch gesehen hat, wahrscheinlich nicht so viele von euch, denke ich mir mal. Aber das ist ein Film, der am Ende damit aufhört, dass, ich sag mal, alle Generationen zusammen auf der Bühne stehen und ein Lied singen und das ist ganz toll und Schlager und Rap, alle zusammen, also generationenübergreifend, musikstilübergreifend, machen alle zusammen, stehen am Brandenburger Tor und geben ein kleines Konzert. Und du siehst diesen Film und du denkst dir, ja, so sollte es eigentlich sein. Das ist doch kleinkariert, diese Grabenkämpfe und ich mache nur meine Sache und mein Ding, sondern wir lernen voneinander, wir achten uns, wir heben uns gegenseitig aufs Podest und sagen, hier komm, mach du das, das hat doch den Leuten immer gefallen und wir ermutigen uns gegenseitig. Wenn wir so etwas sehen, denken wir, so ist es eigentlich richtig. So sollte es eigentlich sein. Und immer bei diesen Sachen, wo wir tief in unserem Herzen denken, so sollte es eigentlich sein, das sind genau die Sachen, die Gott sich am Anfang gedacht hat in der Schöpfung. Dass Ehen stabil sind, dass Familien zusammen sind, dass Jung und Alt gemeinsam etwas tun. Das ist das, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Wir bei uns in der Gemeinde, wir hatten das vor mittlerweile auch schon 3 Jahren, hatten wir ein Seminar bei uns und dort war ein Team von Leuten von auswärts, die hatten dieses Seminar für uns gestaltet und sie hatten uns als Gemeindeleitung und auch als Gemeinde diesen Auftrag Gottes ins Buch geschrieben, achtet auf das Miteinander der Generation. Und seitdem versuchen wir uns Gedanken zu machen, wie wir das stärken können, wie wir Gottesdienste machen, wo wir wirklich versuchen, alle zusammen etwas zu tun, wo unsere Jugendlichen beten für, also wir haben so Segnungsteams nach der Predigt oftmals, dann haben wir die Jugendlichen nach vorne gebeten, dass sie für uns Ältere beten, dass sie uns segnen. Und das war ganz toll zu sehen, wie dann so 30, 40, 50-jährige gestandene Männer und Frauen zu Jugendlichen hingehen und sagen, hier, ich brauche Gebet von dir. Kannst du mich segnen? Und dann haben unsere Jugendlichen uns gesegnet. Oder wir hatten Gottesdienste, wo Jugendliche gepredigt haben, teilweise mit uns zusammen, teilweise alleine. Wir wollen nicht Gottesdienste machen für die Jugend, wir wollen sie mit ihnen zusammen machen. Und das ist so wichtig und so wertvoll, dass wir gemeinsam arbeiten, dass wir gemeinsam schauen, wie haben wir Gott erlebt. Und dazu möchte ich euch ermutigen, euch da Gedanken zu machen. Ich will uns ermutigen als Gemeinde Gottes, uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir Gott so darstellen, dass er sagt, ja, so habe ich mir das eigentlich gewollt. Und ich weiß nicht, wie das ist bei euch, wenn eure Jugend von irgendwelchen Camps zurückkommt und total begeistert sind und sagen, da haben wir was mit Gott erlebt und da sind Leute geheilt worden, für die gebetet wurde. Ich weiß nicht, wie wir dann so als so gereiftere Leute, wie wir so reagieren. Ob wir sagen, ja, kenne ich, habe ich auch schon mal erlebt. Werd mal 40, 50 Jahre alt, die Begeisterung, das Leben wird das schon schleifen, ja. Oder sagen wir dann, hey, das ist, was du mit Gott erlebst, das ist so klasse. Und du musst dir das bewahren, denn es werden Tage kommen, da wirst du denken, ich habe noch nie was mit Gott erlebt. Aber dann erinnere dich daran, doch, du hast Gott mal erlebt. Und wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, frag mich, ich werde es dir genauso erzählen, wie du es mir heute gesagt hast, halte fest. Und auch wenn es durchs dunkle Tal geht, du kannst Gott erleben, denn du hast ihn damals erlebt. Dass wir uns zu solchen Fürsprechern machen für unsere Jugend in Zeiten, wo es mal nicht so einfach sein wird. Und dass wir vielleicht sagen, und im Übrigen, wenn du sowas Tolles erlebt hast, auf deinem Camp, auf deiner Jugendfreizeit oder wo auch immer, dann bete doch gerade mal für mich, weil ich habe im Moment eine Dürrephase und ich brauche sowas unbedingt mal wieder, was du dort erlebt hast. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir so umgehen miteinander. Und in einer Stadt wie Dortmund oder wie Mainz oder jede Großstadt, es gibt so viele Menschen, die alleine sind, die für sich isoliert sind und die sich eigentlich Familie wünschen, so wie Gott es sich gedacht hat. Und das ist so eine Chance für uns als Gemeinde, wenn wir nicht nur die Generationen hier zusammen haben, sondern wenn wir uns auch das als Ziel nehmen, im Namen Gottes aufeinander zuzugehen. Dass Jüngere hier reinkommen, die vielleicht keine Eltern haben, keine Großeltern, dass sie hier Elternschaft erleben, von euch, von uns. Oder ältere Menschen, die reinkommen, die sagen, ich habe niemanden mehr, der mich braucht, dann heißt sie hier willkommen und schaut, wo kann der Platz sein, wo du dich einbringen kannst. Und da auf die Spur zu kommen, dem Willen Gottes nachzugehen. Diese Verheißung, die Gott hier gibt, dass der Prophet Elia, wenn er kommt, er wird die Herzen der Väter und den Söhnen zusammenbringen. Diese Verheißung hat begonnen, sich zu erfüllen mit dem ersten Kommen Jesu. Johannes der Täufer wird ja als dieser Elia dort beschrieben. Und seit 2000 Jahren ist diese Verheißung dabei, sich zu erfüllen oder hat sie Gestalt angenommen, mehr und mehr. Wir stecken aber noch mittendrin. Es ist ja noch nicht erfüllt, dass die Generationen zusammengekommen sind und die Herzen. Aber es hat angefangen. Und eine Verheißung heißt ja nicht, wir können uns zurücklehnen und es passiert auf jeden Fall. Ja, das Volk Israel, als es die Verheißung bekam, ins gelobte Land einzuziehen, hat das nicht bedeutet, lehnt euch zurück und schaut, wie das Land eingenommen wird. Sondern sie mussten dorthin gehen, sie mussten kämpfen, sie mussten ihre Hausaufgaben machen. Aber die Verheißung Gottes war, wenn ihr kämpft, wenn ihr da dran bleibt, wenn ihr dort einzieht, ihr werdet die Feinde besiegen, ihr werdet das Land einnehmen und es wird ein tolles Land werden. Wenn Gott uns diese Verheißung gibt, er will die Herzen wieder zusammenbringen, heißt das nicht, wir müssen nichts machen, sondern es heißt, bei jedem Schritt, den ihr macht, auf dieses Ziel hin, habt ihr meine volle Unterstützung. Dann seid ihr voll in meinem Willen. Und ich werde alles in Bewegung setzen, was ich kann, um das zu unterstützen, was ihr tut. Und das ist unser Part, das sind unsere Hausaufgaben, dass wir uns auch überlegen müssen, ihr euch als Gemeinde, wir uns in Mainz und wir als Kirche in unserem Land uns überlegen müssen, was können wir tun, um diese Herzen, die Gott sich so zusammen wünscht, um die zusammenzubringen. Und wir wissen, wenn wir Schritte aufeinander zugehen, dann wird Gott das segnen. Vielleicht hast du jetzt selber auch Leute im Blick, vielleicht Kinder oder auch Eltern, wo du denkst, da ist ein Schritt der Versöhnung dran. Dann schreib heute eine Karte oder ruf an, bring das in Ordnung. Sei sicher, Gott segnet das, weil ihm das am Herzen liegt. Oder wenn ihr als Gemeinde überlegt, wie können wir Dinge zusammen machen, über die Generation hinweg, habt Mut, Dinge auszuprobieren. Und seid sicher, Gott segnet das. Er freut sich darüber. Es ist sein Herzensanliegen. Denn dazu, das hat er als Zeichen seiner Wiederkunft gesetzt, weil ihm das so am Herzen liegt. Und in diesen Gedanken segne uns Gott bei allem, was wir tun und vorhaben. Amen.